Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Talk mit Sven Freger.
Etwa 600 Kilogramm im Durchschnitt. 600 Kilogramm pro Jahr verursachen wir in Deutschland pro Einwohner an Müll. Wenn man zum Beispiel auf die Homepage vom Umweltbundesamt geht, die haben Karten bis zum Jahr 2014 dann drauf und da kann man sehen, wo wie viel Müll unter anderem anfällt und in welchem Landkreis weniger. Wenn man zum Beispiel den Landkreis Rhön-Grabfeld nimmt, das ist der nördlichste Landkreis von Bayern, das ist in Franken, sind das 692 Kilogramm Müll im Jahr 2014 pro Person. In der sächsischen Schweiz-Osterzgebirge sind es 333 Kilogramm in 2014 pro Person. Olga und Gregor, wisst ihr momentan, wie viel Kilogramm Müll ihr pro Person verursacht? Oder auch zusammen, können wir euch zwei teilen?
Also ich weiß es nicht. Ich habe auch aufgehört, das zu messen. Ich habe nur festgestellt, dass es so extrem wenig geworden ist, dass es relativ uninteressant ist, da noch irgendwie zu messen.
Aber könnt ihr eine Dimension sagen, im Sinne von, es bleibt noch eine Kiste Altpapier im Jahr oder sowas?
Wir haben relativ viel Altpapier. Auch da ist die Menge allerdings wirklich schwer zu benennen. Ich kann jetzt mal den Kunststoffmüll, den wir noch haben, wie oft bringen wir das raus?
Also wir gehen alle paar Monate mal den Müll rausbringen.
Gramm, also wenige Gramms.
Aber es ist kein Ehrgeiz, das zu messen. Also zu sagen, hey, es gibt diese Zahlen, um zu zeigen, hey, wir kommen mit, ich weiß jetzt nicht, 3,7 Kilo aus oder so. Das wäre für euch kein Ehrgeiz, das zu zeigen.
Ich habe das eine Zeit lang gemacht, aber irgendwann habe ich dann festgestellt, dass das nicht der Sinn dahinter ist und der Grund und ich damit meine Energie verschwende. Und dann habe ich damit aufgehört.
Wir haben es einfach aus den Augen verloren, weil es einfach so wenig ist.
Also ist das so. Ja. Olga und Gregor Witt machen nämlich ernst mit Zero Waste und zeigen, wie das geht heute Abend und dass man damit auch zufriedener sein kann. Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Talk. Schön, dass ihr da seid.
Deutschlandfunk Nova.
Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Talk. Olga und Gregor Witt sind zu Gast. Die versuchen sozusagen die Zero-Waste-Bewegung ernst zu nehmen. Nicht nur versuchen, ihr schafft das auch. Und genau wie alle anderen Gäste dürft ihr euch am Anfang bei uns was aussuchen. Wir haben uns drei Dinge überlegt, rein fiktiv, von denen ihr mal schauen könnt, was die mit euch machen. Hier steht, hallo, hier kommen drei Vorschläge für mögliche Aktivitäten mit Olga und Gregor Witt. Erstens, das passt schon zu euch, an der Supermarktkasse eine Plastiktüte kaufen, weil ihr den Jutebeutel vergessen habt. Würdet ihr das tun?
Auf gar keinen Fall.
Was machst du denn dann?
Das habe ich tatsächlich auch vorher schon nie gemacht. Allein, weil ich es noch nicht mal eingesehen habe, dafür Geld auszugeben. Und wenn ich aus meinem Schal eine Tasche knote, also mir fällt immer irgendwas ein. Ich hab den oft genug vergessen, irgendwie eine Tasche, aber mir ist immer irgendwas eingefallen. Gibt's improvisieren.
Oder keine Alternative.
Oder verzichten, nach Hause gehen, Beutel holen, wenn es gar nicht anders geht.
Ja, aber es kostet doch Zeit im Zweifelsfall. Da musst du einmal hin und her.
Ja, so what.
Okay, zweite Möglichkeit. Oh, auch schön. Urlaub in Las Vegas.
Oh, da gibt es so viele Gründe, warum ich das nicht machen würde.
Wieso?
Also einmal fliegen wir wirklich gar nicht mehr, weil das Müllthema hat einen Effekt auf unsere Umwelt, aber das ist relativ harmlos gegenüber, was wir allein mit einem Flug rausblasen an CO2. Und Las Vegas dreht sich, glaube ich, auch nur um Protz, Reichtum, Macht und Geld und Konsum. Und das ist alles, womit wir uns eigentlich nicht mehr beschäftigen wollen.
Poppt das nicht manchmal auf, so im Sinne von, keine Ahnung, Lust, unvernünftig zu sein?
Gar nicht.
In Europa kommt man ja trotzdem überall hin, ist mehr eine Frage der Zeit. Aber was ist mit so, gibt es keinen Lebenstraum, der im Zweifelsfall heißt, einmal, jetzt muss ich was überlegen, was gut passt, einmal schnorcheln am Great Barrier Reef in Australien oder so, wo es wirklich, also mit Nicht-Flugzeug dahin, also wirklich eine lange Reise wird.
Ja, das sind so Träume, die hat man dann oder die kann man sich einbilden, dass man das unbedingt braucht, um glücklich zu werden. Und wir versuchen eher herauszufinden, boah, wie können wir glücklich sein, ohne dass wir sowas machen müssen. Und immer mit dem Gedanken dahinter, stell dir mal vor, das macht jeder. Mhm. Stell dir mal vor, jeder will überall irgendwann mal hingeflogen sein. Und uns ist einfach so bewusst, was für einen schlimmen Effekt das auf die Umwelt, unsere Mitwelt hat, dass wir das nicht mehr machen wollen. Also der Wille danach ist verschwunden.
Dritte Möglichkeit, vielleicht kriege ich euch damit, Konzept entwickeln für Zero-Waste-Unterricht an Schulen.
Das ist tatsächlich etwas, was ich sehr gerne machen möchte und wo ich auch schon sehr lange mit liebäugle. Also ich gebe ja schon viele Vorträge und Workshops zu dem Thema. Du
hast jetzt auch ein Buch geschrieben im Ökom Verlag.
Genau, also ich mache einfach viel Bildung in dem Bereich und ich würde das aber gerne noch viel stärker in den Bereich Schule reinbringen, weil das einfach mal die nachwachsende Generation ist, die wirklich noch was ändern und bewegen kann und die dazu auch bereit ist. Es ist ja auch ihre Zukunft, die wir das eigentlich machen.
Das heißt, wenn ihr euch für eins als Team entscheiden müsstet, also Plastikbeutel kaufen, Urlaub in Vegas oder das Konzept entwickeln?
Na, das Letztere.
Das ist mit Sicherheit das Nachhaltigere, ja.
Dann würden Holger und Gregor Witt versuchen, die Zero-Waste-Bewegung in Schulen zu integrieren. Heute Abend zu Gast in Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Talk und wir reden darüber, wie wir am besten ohne Müll auskommen. Ihr wart im August 2015 schon mal hier. Damals wart ihr, das habt ihr erzählt, ungefähr ein Jahr zusammen, hattet ein paar Tage vorher geheiratet und Olga hat damals das über euch gesagt.
Bei mir war auch von Anfang an klar, wenn ich nochmal eine Beziehung eingehe, dann muss die Beziehung dahinter stehen. Das war mir klar.
Und jetzt hört ihr schon das Seufzen in diesem Zitat, Gregor, das warst du damals. Wie geht's euch heute?
Ja, wir sind immer noch verheiratet. Wir hatten zwar eine ziemlich turbulente Zeit bei all den Projekten, die wir gleichzeitig umgesetzt haben.
Ihr habt ein Kind gekriegt, ihr habt den Laden aufgemacht, ein Buch geschrieben hast du.
Ja, und einen Online-Laden, ja, das war ziemlich viel, genau.
Gibt es Konflikte in der Zeit, also wo ihr dann auch nochmal gemerkt habt, boah, vielleicht ist doch keine so gute Idee, die Zero-Waste-Bewegung so konsequent zu machen?
Wir haben in der Tat uns auch an manchen Punkten ein bisschen entspannt, weil wir haben ja noch auch 3 Kinder von Gregors erster Ehe im Haushalt.
Genau, einmal Zwillinge und eine ältere, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ja.
Und anfangs waren wir da sehr strikt oder streng oder haben einfach viel, Gregor wollte einfach viel umsetzen. Und dann haben wir aber irgendwann gemerkt, das funktioniert so nicht und die Kinder haben auch ihren eigenen Kopf und ihre eigene Welt und da sind wir auch wieder ein Stück weit zurückgerudert und haben uns ein Stück weit entspannt. Das ist aber auch okay, weil wir festgestellt haben, es gibt Punkte in der Welt, die sind prioritär und wichtiger und helfen mehr an dem großen Ganzen als dieses Klein-Klein, in dem man sich manchmal so verlaufen kann, wenn man da dran arbeitet.
Kannst du mal ein Beispiel illustrieren, Gregor? Also wo war vielleicht, keine Ahnung, dass man als Papa gesagt hat, das muss jetzt so sein und hinterher muss man bei den Kids vielleicht doch nochmal erkennen, komm, die haben eine eigene Realität und die dürfen entspannter sein als wir Eltern.
Genau, also ich habe beispielsweise relativ schnell die Shampooflaschen gegen Haarseife ersetzt. Naja, und jetzt stehen bei uns leider im Bad wieder Shampooflaschen. Ne? Okay. Wir haben dann extra Bio-Shampoo naturzertifiziert gekauft, wollte aber niemand haben. Jetzt, naja.
Dürfen Sie Ihr Shampoo wieder selbst kaufen. Ja, ja. Das heißt aber für euch als Eltern, macht ihr andere Regeln in Anführungszeichen als jetzt für die Kids?
Also ich jetzt als Vater der 3 Kinder, klar, toleriere jetzt ein paar Dinge, ein paar Aspekte. Wir haben aber auch untereinander oder Olga und ich auch für uns klar, wo es einfach doch ganz klare Grenzen
gibt.
Nämlich? Ne? Bei der Ernährung. Mhm. Also es wird nichts in Plastik an Lebensmitteln gekauft. Wir haben, wenn ich jetzt überlege, was wir wirklich ausnahmsweise zulassen, dann ist das wirklich Kosmetik. Mhm. Shampoo und ja, ein bisschen Lidschatten, keine Ahnung.
Was ein bisschen Schminke oder so, genau.
Kosmetik ist wirklich eine Ausnahme.
Wobei die natürlich von ihrem Geld auch alles kaufen können, was
klar,
die wollen.
Und das kaufen,
machen
die wollen, auch. Aber wir kaufen den ganzen Kram eben nicht an. Also.
Ja, manchmal gibt es ja auch so einen Widerstand, wo man dann einmal durch muss, ne? Dass man sagt, jetzt machen wir es erst recht, also die Kids und dann kann man ja wieder nochmal gucken, wo man irgendwie zueinander findet. Gibt es irgendwas, wo ihr als Erwachsenenpaar sagt, das ist uns wirklich am schwersten gefallen, weil ihr das Gefühl habt, vielleicht am Anfang, vielleicht ist das ja gar nicht mehr so, aber am Anfang das Gefühl hattet, verzichten zu müssen?
Mit den Kindern jetzt oder
generell, vielleicht mit den Kindern oder für euch?
Also ich bin ja, also Olga kann das wahrscheinlich bestätigen, aber ich kann jetzt nur von mir sprechen. Als ich Olga kennengelernt habe, habe ich, wie Olga schon sagte, sehr viel sofort umgestellt. Ich würde sogar behaupten, 100% alles umgestellt.
Aber wie hast du das geschafft?
Ich habe es einfach gemacht, weil Olga was in mir angeregt hat, was schon vorhanden war. Also das Thema Müll hat mich immer schon total genervt. Aber ich konnte, mir waren die Möglichkeiten, die Lösungen nicht parat. Und ich glaube, da geht es eine ganze Menge Menschen so. Ja, und Olga hat eben diese Lösung serviert. Und ich habe dann wirklich ganz schnell alles gemacht, was mir möglich war. Habe aber dann auch im Laufe des ersten Jahres mal, wenn ich dann unterwegs war, mal doch einen Twix gekauft, ja.
Aber hast du das dann gestanden? Dann also hast du da abends mit schlechtem Gewissen angerufen und gesagt,
Schatz,
ich habe einen Twix gekauft.
Irgendwann gab es dann den Punkt bei mir auch, da ging das nicht mehr. Und das kam dann von alleine, ohne dass ich jetzt, Rechenschaft dafür ablegen musste, dass ich es getan habe. Es war einfach eine innere Entwicklung und es ging nicht mehr und das hat sich auch so, ist auch dabei geblieben.
Boah, das hört sich so an, als ob es, also ne, das ist ja gut, wenn man merkt, es regt was in einem an. Gab es trotzdem mal einen Punkt, wo du für dich gemerkt hast, das fällt mir wirklich schwer. Das Twix ist es ja wahrscheinlich nicht. Ne? Das ist so, da hat man mal Lust drauf, dann macht man das mal und irgendwann lässt man es dann weg, weil man eigentlich weiß, es ist es nicht. Aber gab es was, wo es schwerer war?
Nee, gar nicht.
Bei dir, Olga?
Bei mir hat es auch angefangen mit solchen einfachen Dingen, die man einfach gewohnt war zu konsumieren und die dann irgendwann wegfielen. Die habe ich auch eine Zeit lang vermisst und ich kann das aber genauso beschreiben, wie der Gregor das sagt. So war das bei mir auch, dass ich das einfach von mir aus innerlich irgendwann gar nicht mehr konnte, nicht mehr wollte. Der Kern liegt eigentlich nicht darauf, dass ich verzichte, sondern ich versuche mich wirklich intensiv auf das zu konzentrieren, was ich alles dadurch gewinne, dass ich das mache und da mein Augenmerk drauf zu lenken.
Wenn man bei euch zu Hause jetzt reinkommen würde, das haben wir vor 2,5 Jahren auch kurz besprochen, was wäre sozusagen der sichtbar größte Unterschied? Damals waren solche Sachen wie eine Vorratskammer, wo größere Sachen eben drin liegen, nicht in Plastikverpackung. Ist es das weiterhin, wo man am ehesten merken würde, es sieht wirklich auch anders aus?
Ja, ganz klar.
Also ich zeige gerne drei Dinge. Das ist einmal das Badezimmer, weil wir nur ganz, ganz wenige Produkte überhaupt da liegen haben. Also wo in anderen Badezimmern ein riesiger Haufen verschiedene Dinge, Verpackungen, alles Mögliche ist. Wir haben ein Stück Seife, einen Rasierer, eine Menstruationstasse und Zahnputztabletten und Zahnbürsten. Das war's schon fast. So, viel mehr steht da nicht rum. Und Dann Lebensmittel, sind alles lose gekaufte Lebensmittel in Gläsern und unser Kühlschrank, würde ich auch sagen.
Denn da, der noch mit FCKW läuft.
In den meisten Kühlschränken findet man eben alles Mögliche an verpackten Fertigdingen und wir haben einfach umgestellt, dass wir nur noch frisch kochen. Also es ist sehr viel Gemüse drin, was wir dann ganz schnell auch mittlerweile frisch zu Gerichten verkochen und also keine Fertigdinge, Fertiggerichte.
Aber das heißt auch zum Beispiel, keine Ahnung, wenn letztes Wochenende war, dann geht ihr auch mal her und kocht dann so viel, was dann nochmal eingetuppert wird, wenn ich in der Woche zeitlich vielleicht nicht hinkomme und frisch koche, was ich mir dann einfach warm mache oder so. Das wäre auch nochmal eine Variante.
Das habe ich eine Zeit lang gemacht, aber das mache ich mittlerweile gar nicht mehr, weil ich dann gar nicht dazu komme, das dann zu essen. Weil ich habe einfach gelernt, in so Windeseile zu kochen, auch lecker zu kochen, dass ich das nicht brauche. Das Auftauen würde länger dauern.
Ja.
Das ist eine Frage der Gewohnheit.
Ja wirklich. Also wirklich auch der Organisation drumherum. Das heißt, die drei Sachen sind eigentlich diejenigen, die am meisten sichtbaren Unterschied machen.
Ja.
Kann man sagen, wo der meiste Müll gespart wird? Ist es Plastikverpackung dann in der Summe wahrscheinlich?
Die Müllart.
Ja, genau. Oder zu sagen, hey, wenn wir normal einkaufen würden, genau.
Kunststoffmüll.
Weil alles verpackt ist und.
Du hast ja, wenn du in den Supermarkt gehst was jetzt eher nicht das Problem bei Gemüse oder Obst ist, was man ja doch relativ gut unverpackt bekommt, aber eben alles das kaufst, was man so dann braucht, doch noch braucht, also Nudeln, Reis, die ganzen trockenen Lebensmittel, ne, Gewürze, ist alles in kleinen Verpackungen aus Plastik verpackt und das fällt bei uns halt komplett weg.
Das ist das, was man so am offensichtlichsten sieht, aber der wirklich große Müll, den wir vermeiden, das sind einfach alle Gegenstände, die wir kaufen oder eben nicht kaufen. Also wir haben einfach komplett unseren Konsum reduziert und kaufen nur noch Dinge, wenn wir wirklich etwas brauchen. Und dann kaufen wir es meistens auch gebraucht. Und wenn wir etwas nicht mehr brauchen, geben wir es eben auch ab, sodass es jemand anders weiter nutzen kann. Und
also
das
wirklich
ist
Reuse
eigentlich,
und Recycle sind genau. Einfach auch zwei Dinge, die dann wirklich eine große Rolle spielen, wenn man sie ernst nimmt.
Genau, also diese 600 Kilo, die du gerade eben nanntest zu Eingang, das ist ja nicht nur der Plastikmüll, den wir bei Lebensmitteln haben, das ist ja
alles.
Der gesamte Müll, der also auch aus weggeworfenen Möbeln,
Klamotten.
Genau, was auch immer da so weggeschmissen wird, besteht, sich zusammensetzt. Ne? Und genau, den Teil, den man offensichtlich sieht, der bezieht sich auf Kosmetik und Lebensmittel, wenn man jetzt zu uns nach Hause kommen würde. Genau, was man natürlich bei uns nicht sieht auf den ersten Blick, dass wir, wie Olga gerade sagte, einfach den gesamten Konsum eingestellt haben und entsprechend dann auch wenig wegschmeißen, ne? Beziehungsweise
ja, nicht weniger anfällt.
Wenn nicht wirklich was kaputt geht, ne?
Ja.
Was man nicht mehr reparieren kann.
Ne? Zero Waste auch ein bisschen größer gedacht. Ne? Es geht nicht nur um Abfallvermeidung, sondern es geht um eine Grundlebenshaltung, die damit dann eben auch ein bisschen einhergehen muss.
Genau, geht ein bisschen in die Richtung Minimalismus. Also die beiden Bereiche liegen sehr nah. Zero Waste und Minimalismus haben eine sehr große Schnittstelle.
Als ihr vor knapp 2,5 Jahren schon mal hier wart, habt ihr damals gesagt, das hier sei das größte Problem.
Da ist Nudeln, glaube ich, wirklich das beste Beispiel. Also wir recherchieren wirklich viel.
Wir haben noch nichts gefunden.
Sind jetzt
keine
ein Jahr,
einzige Marke.
Es geht darum, ob Nudeln außerhalb von Plastikverpackungen zu finden sind. Seid ihr fündig geworden mittlerweile? Das war damals das größte Problem.
Wir haben in der Tat unser Lieferantenangebot erweitert oder unsere Lieferanten erweitert um 2 Hersteller, die in der Tat die Nudeln in Papier verpacken.
Okay.
In Großgebinden, ne? Also für
genau.
Industriekunden. Nicht für den Einzelhandel.
Aber die zum Beispiel liefern an Restaurants.
Die liefern jetzt gerade tatsächlich speziell auch an Unverpacktläden. Also wir haben ja mittlerweile 40 Unverpacktläden in Deutschland. Ja. Wir organisieren uns gerade auch, um dann eben, das Thema ist immer noch ein Thema, tatsächlich, Plastikmüll bei Nudeln. Weil wenn du dir dann wiederum die Preise anschaust, dann sind die in Papier verpackten Nudeln relativ teuer. Mhm. Das heißt, wir haben immer noch das Problem, dass wir die Nudeln, die einen in Anführungsstrichen marktgerechten Preis hergeben, dass die immer noch in Plastik verpackt sind. Mhm. Das ist Massenware, die mit Maschinen produziert wird, die eben darauf ausgelegt sind, in Plastik zu verpacken. Und die diese Firmen, die halt in Papier verpacken, verpacken manuell, was dann eben auch leider den hohen Preis verursacht.
Kannst du eine Größenordnung mal sagen? Keine Ahnung, ein Kilo so umgerechnet?
Fast
das Dreifache, ne?
Fast das Dreifache.
Okay, ja.
Hat man mal eine Größenordnung. Ja. Ne, aber es wird trotzdem gekauft und es gibt also wirklich Leute, denen das dann auch wert ist. Wir arbeiten aber immer noch und sehr intensiv genau an dieser Problemstelle. Wir und da ist eben die Vereinigung der Unverpacktläden ganz wichtig. Und es gibt auch eine Kooperation mit einer Hochschule in Berlin, die sich dem Thema jetzt auch widmet und mit uns da ja kooperiert und Forschungsgelder auch bekommt und die, wo wir hoffentlich alle zusammen, also die Unverpackläden und diese Einrichtungen, dann so viel Druck aufbauen können, dass wir endlich dann ja auch bezahlbare Nudeln in Papier verpackt bekommen. Ne?
Habt ihr denn andere Probleme, wo ihr also heute sagt, nachdem ihr jetzt insgesamt, ja sagen wir mal, damals waren es, seid ihr 2,5 Jahre ist es her, damals hattet ihr vor einem Jahr ungefähr angefangen, so ganz grob, oder du hattest den Blog auch etwas früher schon mal angedacht, aber jetzt aus 3-4 Jahren Erfahrung und viel Beschäftigung damit, wenn ihr mal sagen müsstet, was sind aus eurer Perspektive die größten Probleme heute?
Also ich glaube, unser größtes gesellschaftliches Problem ist, dass wir weiterhin an das Wirtschaftswachstum glauben und glauben, dass es nur damit geht. Und mit diesem Modell können wir niemals so leben, dass unser Planet das hergibt. Also wir beuten unseren Planeten einfach aus. Wenn wir stetiges Wachstum wollen, müssen wir einfach hinten stetig neue Ressourcen reinpumpen. Und es geht irgendwann nicht mehr weiter. Und wir können entweder jetzt sagen, wir suchen jetzt nach Alternativen, solange es uns noch gut geht und wir das können. Oder wir warten, bis es irgendwann automatisch passiert, weil wir einfach keine Ressourcen mehr haben. Einfach automatisch kein Wachstum mehr sein kann.
Ja, der Leidensdruck so groß wird, dass es nicht anders geht. Wenn ihr jetzt sagt, aus eurer Erfahrung hier, macht es jetzt in Köln, keine Ahnung, ob man das sagen kann, kommen mehr Leute zu euch? Habt ihr das Gefühl, es ist eben auch ein Bedürfnis bei den Leuten, sich dieser Problematik endlich zu stellen? Ich meine, wir berichten ja auch regelmäßig darüber, sei es in Zusammenhang mit Klimaverhandlungen, sei es im, es gibt ja einmal im Jahr auch diesen Ressourcentag, wo man einmal sagt, ne, jetzt haben wir eigentlich die Ressourcen, die die Erde so zur Verfügung stellt, wäre aufgebraucht. Ne? Es ist meistens relativ früh im Jahr. Also wie sind so die Rückmeldungen der Menschen, die zu euch kommen?
Also wir haben sehr, sehr positive Erfahrungen gemacht jetzt in den Monaten, die zurückliegen, und wir erleben tolle Gespräche im Laden. Wir bekommen tolles Feedback per E-Mail bezüglich Olgas Blog, bezüglich der Literatur, des Buches, was Olga veröffentlicht hat. Also es gibt viele, 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 viele Menschen, denen das Thema wichtig ist und die auch wirklich aktiv werden. Und sei es auch tatsächlich vielleicht ein Stück weit mehr Geld auszugeben. Wir wissen allerdings nicht genau, oder wir haben manchmal das Gefühl, wir leben in einer Blase, in einer tollen, schönen Blase, und um uns herum geht die Welt trotzdem den Bach runter.
Weil die Dimension noch einfach nicht groß genug ist.
Also wenn man mal sieht, in was für einer kurzen Zeit, wie viel sich geändert hat und wie viele Leute schon so ein Bewusstsein erlangt haben, glaube ich, dass das echt eine Frage der Zeit ist. Und es gibt auch so unglaublich viele Medien, die auf uns zukommen, und Studenten und Leute, die darüber berichten wollen, davon gehört haben. Also der Strom bricht einfach nicht ab seit 2-3 Jahren. Und das zeigt echt, dass es jetzt Thema ist und dass es wichtig ist und dass das, ja, dass wir uns jetzt damit beschäftigen müssen und auch das tun.
Habt ihr manchmal Sorge, dass das nicht schnell genug geht? Oder ist das zu pessimistisch? Weil was soll die Konsequenz daraus sein? Es nicht mehr zu versuchen, ist ja auch Quatsch.
Klar, manchmal fällt man natürlich in solche pessimistischen Momente, aber wir versuchen uns ganz konkret auf das Positive zu stützen.
Das sind dann solche Themen, Meldungen, ja, Kohleausstieg doch nicht,
Glyphosat doch
wird verlängert, ja. Dies und das.
Hambacher Forst wird abgeholzt.
Wo bei mir persönlich schon wieder, ja, wirklich Momente sind, wo ich sehr niedergeschlagen bin. Ja, Olga hat recht, wir hören halt nicht auf. Ne?
Gab es für euch eigentlich gibt es das in der Retrospektive vielleicht irgendwann so einen Punkt, an dem ihr gewusst habt, ja, das ist unser Weg? Also es ist ja auch ein Prozess bei einem selbst. Jetzt hast du vorhin, Gregor, gesagt, du warst dann relativ schnell auch auf, ich stelle mein Leben wirklich stark um. Aber manchmal ist es ja doch ein Prozess, wo man nochmal merkt, nee, an dem Moment habe ich gemerkt, das ist eigentlich der Weg, den ich gehen muss. Gibt es sowas für euch?
Also für mich gab es keinen speziellen Moment. Für mich war das mehr so ein kontinuierliches Finden. Es hat sich einfach alles so ergeben. Also ich habe das auch nicht geplant. Das kam irgendwie alles auf uns zu.
Du hast ursprünglich bei energieoptimiertes Bauen, glaube ich, studiert, hast du damals
genau,
erzählt.
Genau, Architektur, ja. Das habe ich auch mittlerweile aufgegeben. Aber das kam wirklich alles nacheinander, hat sich jedes Puzzleteil so gefunden, ohne dass ich das groß geplant
hätte. Das heißt,
hätte.
Heute ist Zero Waste und der Laden. Du hast damals, glaube ich, noch eine halbe Stelle gearbeitet im August 2015. Das ist nicht mehr so, sondern da geht 100% deiner Energie in die Sache jetzt gerade.
Also ich meine, ich bin jetzt natürlich auch zum großen Teil noch einfach Mutter. Aber die Zeit, die ich habe, die verbringe ich mit Laden, mit Workshops, mit Vorträgen, mit dem Thema Müllvermeidung, ja.
Wie ist das bei dir, Gregor? Du warst damals selbstständig und hast, wenn ich das richtig weiß, Qualitätsmanagement für Ärzte gemacht als Selbstständiger. Machst du das noch?
Genau, das mache ich immer noch.
Okay.
Und bin auch froh, dass ich es mache und dass ich es habe und werde es auch weitermachen. Ist manchmal relativ belastend, weil ich doch dann mit dem anderen Thema, unverpackt, Zero Waste, sehr viel Zeit verbringe, weil es mich einfach sehr fesselt. Und aber das ist freiwillig und deswegen zehre ich da, glaube ich, auch von einer Kraft, die irgendwo herkommt, wo ich nicht weiß, wo sie manchmal herkommt.
Was ja gut ist.
Ja, und ich mache beides weiter.
Okay,
und
das funktioniert auch so dann für euch? Also es ist nicht irgendwann dann too much?
Ja, es gibt schon Momente, wo es für mich too much wird, dann merke ich, ich bin echt fertig. Ja. Und auch da stehe ich manchmal oder im Augenblick an dem Punkt, auch Dinge abgeben zu müssen, abgeben zu können mittlerweile auch. Der Laden läuft sehr gut, wir haben Mitarbeiter, wir haben sehr gute Leute um uns herum. Ist ein persönliches Ding von mir und ich erkenne aber mittlerweile, dass ich an der einen oder anderen Stelle auch noch was anderes habe, außer Welt retten.
Du musst auch ein Stück gehen lassen, genau, können, damit das, ja, irgendwie funktioniert. Habt ihr das mal durchgerechnet für euch? Weil ihr habt vorhin auch jetzt gesagt, ja, manchmal gibt es auch die Leute, die sagen, hey, mir ist es das auch wert. Das hat ja auch was mit leisten können zu tun. Also habt ihr für euch festgestellt, ihr braucht auch gebt weniger Geld aus, weil es eben das Konsumverhalten auch so beeinflusst?
Ja, absolut. Also wir haben jetzt noch nie eine Tabelle gemacht. Ja.
Ist eben der Punkt. Also man gibt so unglaublich wenig Geld aus bei diesen ganzen Konsumgütern, die man sich sonst so leistet oder glaubt, leisten zu müssen, dass man so viel Geld übrig hat, so war es zumindest bei uns, dass wir all unsere Lebensmittel in bester Bio-Qualität kaufen können und da einfach auch so ein gutes Gewissen mit haben, dass wir nicht irgendwie in Discounter rennen müssen und sagen können, boah, ich kann ja nicht, ich muss ja und so. Es fühlt sich einfach echt gut an.
Kann ich bestätigen.
Ja, okay.
Kann ich bestätigen. Ja. Also wir bekommen viele Anfragen auch oder regelmäßig Anfragen von Personen, die dann genau eben den Kritikpunkt bringen, kann ich mir nicht leisten. Es wird auch bestimmt viele Leute geben, die es nicht können, tatsächlich nicht können. Es wird aber viele Leute geben, die es können würden, wenn.
Und das Geld aber für was anderes ausgeben, ja, und einfach, genau, eine andere Priorität.
Das ist eine Frage der Verteilung, ja. Es gibt ja auch kein Land der Erde so wenig Geld für Lebensmittel aus wie wir Deutschen. Es ist einfach eine sehr geringe Wertschätzung. Das ist auch ein Punkt, der sich einfach wieder ändern muss.
Wo spart ihr am meisten? Also wenn ihr sagt, die Lebensmittel werden natürlich ein bisschen teurer, was ist das, wo ihr sozusagen am meisten spart? Keine Ahnung, ihr kauft euch nicht einen großen Fernseher, ein Auto, Klamotten. Also könnt ihr das benennen, wo am meisten Geld gespart wird?
Ja, was wir gerade eben schon hatten, Urlaub. Es gibt keine Reisen, keine teuren Reisen. Wir haben alleine schon die fertigen Lebensmittel, hier mal was, da mal was. Das kannst du ja mal versuchsweise
lieber nicht
mal auflisten.
Ja.
Aber vor allem sind es, glaube ich, Klamotten und Elektronik, ne?
Klamotten,
so Sachen,
Elektronik,
die fallen, glaube ich, sehr ins Gewicht.
Aber
auch. Ja, genau. Also wie viel Geld kann man in Drogeriemärkten lassen? Ne? Mhm. Ich war seit vielen Jahren nicht mehr in einem Drogeriemarkt.
Ja, woher willst du das dann wissen?
Ich muss gar nicht mehr dahin. Das erzählt der Gregor mir manchmal. Wie viel Geld er bei seinen ersten Kindern ausgegeben hat im Drogeriemarkt.
Du nimmst das und dies mit und das mit und dann auf einmal, ja, genau.
Und ich war, seit ich ein Kind habe, kein einziges Mal da.
Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Talk. Olga und Gregor Witt sind zu Gast, machen hier in Köln Unverpacktladen, kümmern sich intensiv um die Zero-Waste-Bewegung. Ihr macht das jetzt ein paar Jahre. Geht's euch besser oder schlechter als früher?
Also mir geht's definitiv besser.
Und woran machst du das fest?
Also ich habe beispielsweise nach dem Studium angefangen, einen ganz normalen Job zu machen, 40 Stunden die Woche. Und so in dieses Hamsterrad reinzugehen, was einfach normal ist bei uns. Also arbeiten, vielleicht noch Überstunden, um sich das und das und das leisten zu können. Und ja, ich war genauso drin mit meinen Mitarbeitern, mit meinen Kollegen ständig meckern über alles und dieses und mir geht so schlecht und das ist so furchtbar. Und mittlerweile gehe ich so gerne zur Arbeit, ich kann es teilweise gar nicht lassen und einfach diese Freiheit zu haben, ich kann mir eine Arbeit, ich habe die Möglichkeit, die Freiheit, mir eine Arbeit auszusuchen, die mir so viel Freude macht, dass ich einfach gerne dahin gehe oder einfach auch meine Arbeitszeit reduzieren kann, weil ich nicht mehr so hohe Kosten habe. Das ist für mich, glaube ich, die wesentlichste Änderung.
Wie ist das bei dir, Gregor?
Also grundsätzlich kann ich es bestätigen, wobei wir, wie gerade eben schon kurz erwähnt, sehr viele Projekte haben und es manchmal sehr anstrengend ist. Grundsätzlich aber tut es gut, das zu tun, was offensichtlich ansteht. Also aktiv zu werden. Also bei mir oder bei uns, ich rede jetzt von mir, gibt es einfach das Bedürfnis, mitzuwirken daran, dass die Welt vielleicht doch noch ein bisschen länger erhalten bleibt. Und da tut es einfach gut, aktiv zu sein und Projekte zu initiieren, auch erfolgreich umzusetzen, die einen Beitrag leisten. Und wie gesagt, gleichzeitig gibt es manchmal die Tiefschläge.
Wo man auch einfach denkt, es ist jetzt der Terminkalender, ist zu voll.
Aber das ist das, was wirklich erfüllt. Ne? Mhm. Also es tut wirklich gut und es gibt viele Menschen, die uns begleiten, die uns begegnen, die auf ähnliche Weise intensiv sich dem Thema Weltrettung in Anführungsstrichen widmen. Und das ist sehr erfüllend.
Das heißt aber, es geht wirklich um den Faktor, also bei dir, Olga, auch Arbeitszufriedenheit, aber letztendlich bei beiden auch Sinn. Ne, ist das, was so ein bisschen dahinter steht. Sinnsuche und auch das Gefühl, was Sinnvolles mit der Zeit zu tun, die
was,
man hat.
Was Sinnvolles, ja.
Definitiv, ja. Das Gefühl hatte ich vorher auch nicht. Ich habe die Stunden gezählt, bis der Tag zu Ende war. Und jetzt bin ich immer überrascht, wenn der Tag schon wieder zu Ende ist.
Wir wünschen uns oft mehr Zeit. Ja,
das heißt aber auch, gelingt euch das mehr, dann auch im Jetzt zu sein? Oder ist es dann doch, also Orga muss man trotzdem machen und dann ist man trotzdem, warum muss man das und so in der To-Do-Liste? Oder gelingt es dann auch wirklich zu sagen, hey, die Zeit, die jetzt da ist, mit den Leuten, die einem vielleicht auch im Laden begegnen, dann entspinnt sich mal ein Gespräch, was irgendwie gut sein kann, dass man das ein Stück mehr genießen kann als früher?
Das ist ein schmaler Grat, den auch wir in der Beziehung immer wieder uns vor Augen führen müssen und lernen müssen. Aber das Schöne daran ist, gerade auch in dieser Blase, die Gregor eben beschrieben hat, man begegnet einfach so vielen inspirierenden Menschen, die auch einfach wirklich mehr zu sagen haben, als einfach nur, ich habe das gekauft und das gekauft, dass ich mich tagtäglich so inspiriert, so voller Energie fühle. Da entsteht so viel und ich fühle mich auch selber so weiterentwickelt und so bereichert.
Geht das auch mit der Klarheit einher? Dass man einfach sagen kann, hey, ich mache das, weil es für mich eben auch das Richtige ist, wo ich vielleicht vorher, ja, ich habe einen Job gemacht, weil man das halt so macht und weil man Geld verdient, das gehört, also so eine Gemengelage aus, das Leben ist halt so hinzu, nee, ich weiß, was ich möchte und dem handle ich eben auch noch, bin auch aktiv, das, was du ja gerade auch sagtest, Gregor.
Ja.
Natürlich, also das, was wir machen, womit wir jetzt auch Geld verdienen, also das wollte ich gerade noch kurz erwähnen, wir haben natürlich jetzt mit der Dina, mit unserer Partnerin auch eine Firma gegründet, also wir betreiben den Laden, wir betreiben den Online-Shop, wir honorieren auch, wo es geht oder stellen in Rechnung Vorträge und Workshops, also wir erwirtschaften auch Geld, wir sind eine ganz normale Firma, aber da steht nicht das Geld im Vordergrund, also die Firma ist nicht zum Zweck, dass wir Geld verdienen, die Firma hat den Zweck und da ist das Geld, was erwirtschaftet wird, Mittel zum Zweck. einen Beitrag zu leisten.
Das heißt,
und das ist
jetzt
was völlig anderes.
Ihr geht jetzt nicht her und sagt, hey, dadurch, dass wir eine Firma gegründet haben, haben wir eine Wachstumsrate, die wir erfüllen müssen. Und wenn die unter einem gewissen Ziel liegt, dann ist es Quark. Also Stichwort auch, ne, sind wir eigentlich in der Postwachstumsgesellschaft oder gelten vielleicht noch alte Regeln?
Ganz klar, wir haben Kosten zu decken. Ja, wir müssen den Laden, das Ladenlokal, wir haben viele Kosten. Wir haben mittlerweile Mitarbeiter, die ihren Gehalt bekommen wollen. Wir zahlen gut. Aber wir sind nicht, also in dem Sinne müssen wir schon Gewinn erwirtschaften oder zumindest kostendeckend arbeiten. Wir streben jetzt aber keine...
Es geht nicht rein um die Geldvermehrung an sich.
Genau, wir streben also jetzt nicht an die Börse zu gehen, um dann irgendwann vielleicht mal unsere Aktionäre glücklich zu machen, die davon profitieren, dass wir immer mehr und mehr. Ja.
Habt ihr das Gefühl, dass es euch heute, wo ihr umgestellt habt, noch mehr Zeit kostet, darauf zu achten? Also ich glaube, dass wenn man in der Umstellungsphase ist und sagt, hey, wo kriege ich jetzt Lebensmittel unverpackt her und wie gehe ich damit um und wo ist mein Unverpacktladen und wie weit ist der weg, dann investiert man wahrscheinlich erstmal mehr Zeit, bis sich so neue Routinen eingespielt haben. Habt ihr heute das Gefühl, ihr müsst immer noch viel Zeit in diese Dinge rein investieren, damit ihr müllfreier leben könnt, oder hat es sich eigentlich auf einem ähnlichen Niveau wie vielleicht vor 5, 6, 7 Jahren eingespielt?
Ganz im Gegenteil. Also klar, der Umstellungsprozess, der ist aufwendig und da muss man einmal durch. Aber wenn man einmal so seine Gewohnheiten gefunden hat, dann ist es einfacher. Also das Leben wird einfacher.
Das ist völlig normal geworden. Also im Privaten normal, wo wir extrem viel Zeit aufwenden, das ist eben Lieferanten zu finden für das Geschäft. Das, was wir gerade eben schon kurz
hatten. Unser persönlicher Ehrgeiz einfach, der uns da vorantreibt.
Persönlicher Ehrgeiz. Nein, also der Konsument, der Kunde, der in den Laden kommt und seine Nudeln unverpackt eben einkauft, weiß eben nicht, was im Hintergrund passiert. Und dabei wollen wir uns aber nicht belassen. Also in der Tat haben wir das Bestreben, nach hinten Richtung Großhandel, Lieferant, Erzeuger, das System eben müllfrei zu bekommen. Und das ist das, womit wir uns sehr beschäftigen, sehr intensiv beschäftigen. Aber privat kann ich das bestätigen, was Olga sagt. Also da haben wir höchstens dann ein Problem, wenn wir irgendwo anders sind, wo wir uns halt nicht auskennen. Ja.
Wenn ihr einmal sagen müsstet oder identifizieren müsstet, was ist aus eurer Perspektive das größte Problem, was man jetzt angehen müsste perspektivisch? Ist es immer noch ein, keine Ahnung, Informationsdefizit, dass man Leute informieren muss im Sinne von das und das ist möglich und da gibt's das? Ist es eher noch ein Problem, dass unsere Wirtschaft nach alten Regeln funktioniert und deshalb solche Dinge vielleicht auch unendlich langsam gehen, bis sowas umgestellt wird? Also könnt ihr sowas identifizieren?
Also der Wille von der Politik, der würde uns unglaublich helfen, aber den bekommen wir nicht und darauf können wir uns nicht ausruhen. Deswegen machen wir das, was wir machen. Wir machen einfach. Wir machen das, was gemacht werden muss und wir nehmen es in die Hand und wir höhlen das System quasi von unten aus. Und irgendwann, wenn die Politik sieht, so die Gesellschaft will das, dann ziehen die nach und dann werden die kommen, aber vorher müssen wir halt ran. Und da ist es ganz klar, einmal das Bewusstsein zu stärken. Was machen wir eigentlich mit dem Müll? Weil das Bewusstsein ist bei sehr vielen Menschen, Bevölkerungsgruppen einfach überhaupt gar nicht gegeben. Und dann klar an die Hand zu geben, ja, wie kann ich es denn machen? Was muss ich tun? Wie kann ich es ändern?
Bildung, Praxistipps?
Absolut. Bildung, extrem wichtig. Dann aber auch genau machen, also Kohle, Stichwort Kohleausstieg. Ja. Wir haben eine sehr enge Kooperation mit Greenpeace Energy. Und wir werben für den Umstieg auf grünen Strom, und Energie, was dann eben der aktive Beitrag dazu ist, dass dann eben vielleicht Kohle doch mal nicht mehr gebraucht wird. Ja. Aber Bildung, ganz sicher an vorderster Stelle, irgendwie dafür sorgen, dass es eine intrinsische Motivation gibt, umzustellen. Also ich glaube, das ist wirklich das Allerwichtigste. Ja.
Sorge dafür, das kennt man so ein bisschen aus der Ernährungsfrage, ne? So, also Nudging im Sinne von, ich drücke die Leute so ein bisschen oder stupse die so an, damit die das tun, was sinnvoll ist, führt häufig so zu einer Ablehnung, ne? Also wenn ich hergehe und sage, ja, du musst das ja so und so machen, weil es sinnvoll ist, da machen die Leute erst recht nicht, weil die in so einen Widerstand gehen. Angst davor?
Nee, das nicht. Das sieht man ja ganz konkret. Also wir haben ja, versuchen ja auch verschiedene Methoden aus und man sieht ganz konkret, wenn du jetzt mit dem Zeigefinger ankommst, das bringt nichts. Das funktioniert einfach nicht. Deswegen machen wir das auch nicht. Deswegen ist es mir auch so wichtig, einfach auch die positiven Seiten deutlich zu machen, die das hat, wenn man so lebt. auch für mich persönlich, damit es nämlich wirklich, wie Gregor sagt, so wirklich eine eigene Motivation auch gibt, das zu tun und nicht immer nur zu denken, ich sollte das tun. Mhm. Und dann irgendwann muss es natürlich an den Punkt kommen, dass es gesellschaftlich, dass es der gesellschaftliche Mainstream wird, sich ökologisch umsichtig zu verhalten.
Dass man nicht mehr schräg angeguckt wird und dann nach dem Motto, ach, ihr seid alleine so ein bisschen, ach, ihr seid aber doch noch komisch oder irgendwie sowas als Haltung. Dass das
ja, beziehungsweise, dass die Leute komisch angeguckt werden, die eben nicht so handeln.
Wenn ihr euch zum Abschluss jeder was ganz Konkretes wünschen würdet, was sich ändern darf oder ändern müsste, was wäre das für euch? Wer auch immer anfangen mag.
Also bei mir ist es ganz klar, das oberste Ziel der Politik, das Streben nach dem Wirtschaftswachstum, das gegen ein Postwachstum oder Gemeinwohlökonomie auszutauschen. Mhm.
Gregor, bei dir?
Ich würde mir ganz klar eine globale Gesellschaft wünschen, die nicht in diesen ganzen Konflikten verzettelt ist, wie wir sie im Augenblick haben. Ich würde mir wirklich Friede und Liebe für diese Welt wünschen.
Olga und Gregor Witt kümmern sich nicht nur, aber auch um Zero-Waste-Bewegung. Wart vor 2,5 Jahren schon mal da, jetzt nochmal in Deutschland.nova eine Stunde Talk. Schön, dass ihr da wart.
Herzlichen Dank.
Sehr gerne. Und ich bin nächste Woche wieder da. Sven Präger, bis dann. Ciao.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Talk.
Jeden Mittwoch um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.